Ich würde euch gerne auf eine kleine Reise mitnehmen. Wir haben jetzt heute schon einiges gehört und mitbekommen von hier vorne. Und so, wenn ihr euch mal die Augen schließt und erinnert an das, was so ja, der letzten bzw. vor allem auch der vorletzten Woche passiert ist. Ich weiß nicht, welche Bilder euch dann so vor Augen stehen. Für mich ist es vor allem das Bild, dass um uns herum die Natur sich in den letzten 14 Tagen sehr dramatisch verändert hat. Zumindest bei mir zu Hause in meinem Garten. Da ist es so, dass einige dürre Zweige mittlerweile grüne Blätter tragen. Und zwar nicht zu kleine. Da waren Blumen, die richtig, richtig schön geblüht haben, als die ersten Sonnenstrahlen gekommen sind. Und mittlerweile aber auch schon wieder mehr am Verwelken sind und die nächsten Blumen schon wieder emporwachsen. Wir erleben gerade in unserem Umfeld, dass alles beginnt zu wachsen und zu gedeihen. Und ich persönlich bin jemand, der das sehr genießen kann. Wir waren letzte Woche mit den Rangern hier unterwegs, mit so diesen kleinen Starterkindern und sind einmal durch den Sonnenschein gelaufen und durch den Wald und den Matsch gekommen. Und es war einfach schön, das zu erleben. Die Sonne, die Natur, wie alles beginnt eben zu blühen und zu wachsen und zu gedeihen. Und ein besonderes Erlebnis hatte ich dann, als ich letzte Woche am Samstag zu Obi gefahren bin. Ich habe festgestellt, dass es neben mir noch viele andere Menschen gibt, die auch irgendwie so das genießen können, wenn die Natur aufwächst und blüht und alles um uns herum. Und da schien so ein bisschen so ein energetischer Ruck durch die Gesellschaft in Göttingen zu gehen. Denn es war unglaublich schwierig, einen Parkplatz zu finden. Und es war unmöglich, einen Einkaufswagen zu finden. Vor der Tür kein einziger Einkaufswagen mehr frei. Ich musste quer über den Parkplatz laufen, um noch irgendwo eine zu ergattern, um dann meine Einkäufe zu erledigen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht so in dieser Jahreszeit. Ob ihr mehr zu Hause sitzt und denkt, naja, sowas Blödes, hoffentlich sind die Blüten mal vorbei, dass ich wieder durchatmen kann. Oder aber, ob ihr das so wie ich genießen könnt. Es ist so eine Zeit, in der wir Energie bekommen, in der wir merken, ja, da geht was, da bewegt sich etwas. Und warum ist das bei uns? Warum freuen wir uns so sehr über eine Frühlingszeit, dass wir uns aufmachen, Samstagnachmittag den Obi plündern, um zu Hause irgendwie zu lernen, zu basteln und fleißig zu sein? Und ich glaube, es ist deshalb, weil in uns Menschen etwas drinsteckt, dass Winter ganz schön ist. Aber mal unabhängig davon, ob du lieber die Sonne magst oder so regnerisch kühl, das ist ja ganz unterschiedlich. In uns steckt etwas drin, was in dieser Jahreszeit im Frühling ganz natürlich passiert, nämlich, dass in uns etwas steckt, das etwas gestalten möchte, das etwas schaffen möchte, dass etwas passiert in unserem Leben, dass wir in dem, was wir tun, dass durch unser Leben etwas passiert. Keiner von uns sitzt hier und sagt, okay, in meinem Leben, es ist mir genug, auf meinem Sofa zu sitzen und vor mich hin zu vegetieren. Wir alle haben etwas in uns, das so ja, eine Sehnsucht danach beachtet zu werden. Für das, was wir sind. Für das, was wir tun. Dass wir Bedeutung haben. Ja, wenn wir einen Film gucken, mit wem identifizieren wir uns? Mit dem Helden. Mit dem Mann im blauen Strampler und dem Cape. Keiner von uns will einfach nur irgendwie da sein. Und mal ganz unterschiedlich, wie so dein Horizont ist, wie du dir das überlegst, ob du sagst, ja, mir reicht es, wenn ich in meiner Familie bedeutend bin. Wenn ich dort gesehen bin, wenn ich dort was kreativ gestalten kann. Ich brauche das gar nicht, wenn ich nicht viele Menschen sind. Oder ob du eher so jemand bist, der das Bühnenlicht sucht, so klassischer Pastor, vorne stehen, den anderen sagen, wie es lang geht, hinterher den Applaus kassieren. Ja, das steckt ja alles so, wenn ich so bin als Pastor. Egal, wo dein Horizont ist, wir tragen es alle in uns. Wir wollen nicht einfach nur da sein und eigentlich ist es egal, ob wir da sind oder nicht, sondern wir wollen irgendwie was gestalten. Ob du zu Hause dein Wohnzimmer schön dekorierst oder eben in der Gemeinde bist oder irgendwo anders und irgendeinen Dienst tust, der sichtbar ist. Ob du so ein kleiner Martin Luther bist, der am Ende sogar die ganze Welt verändert, das ist mal komplett egal. Der Punkt ist einfach, der in uns steckt es drin, dass wir etwas gestalten wollen. Wir alle haben diesen Wunsch in uns, weil wir dazu bestimmt sind, letzten Endes, dass unser Leben nicht furchtbar ist, sondern fruchtbar. Und es gibt jemanden, der ein Interesse daran hat, dass unser Leben fruchtbar ist, dass durch unser Leben etwas entsteht, dass unser Leben einen Einfluss hat auf unser Umfeld, auf die Menschen auch um uns herum. Und darum soll es heute Morgen gehen, in meiner Predigt. Wie unser Leben dazu dienen kann, dass Frucht entsteht, dass in unserem Umfeld Menschen auch bewegt und berührt werden durch das, was wir sind, durch das, was wir tun. Auf unterschiedlichste Art und Weise, so wie wir sind. Und ich möchte euch dazu heute Morgen mit hineinnehmen, in ein Gleichnis, das Jesus erzählt hat in Matthäus 13. Dort erzählt Jesus den Menschen, die so zu ihm gekommen sind, eine ganz bunte Schar, die einfach da ist. Und Jesus beginnt nun ihnen eine Geschichte zu erzählen, ein Gleichnis, das bekannt ist unter dem Begriff das vierfache Ackerfeld. Jesus erzählt in diesem Gleichnis von einem Landwirt, einem Bauern, der auf sein Feld geht, um dort auszusäen, damit er später ernten kann. Das ist so mal die Kurzversion und so weit nicht spektakulär. Aber Jesus erzählt, dass dieser Bauer aussät und beschreibt jetzt, wie manches von diesem Saatgut auf einen Weg fällt. Und dort bleibt dieses Saatgut liegen. Es kann nicht aufgehen, es kann keine Wurzeln treiben, sondern die Vögel kommen es und nehmen es weg und fliegen davon. Ein zweiter Teil dessen, was dieser Bauer aussät, geht auf einen Boden, der ja keine tiefe Erdschicht hat, sondern der so oberflächlich Steine bedeckt. Und auf einmal geht das Saatgut auf, weil ja doch irgendwo Erde da ist. Aber als dann die Sonne kommt und es heiß wird und es darum geht eigentlich, dass dieses Saatgut Wurzeln bräuchte, die es mit Nährstoffen versorgt, fehlt das Ganze und deswegen verdorrt das Ausgesäte wieder. Und ein dritter Teil dessen, was gesät wird, naja, das fällt so unter Dornen, unter Gestrüpp, unter Unkraut. Und auch dort, es beginnt aufzuwachsen mit den Dornen, aber am Ende geht es ein, weil das Unkraut in die Nährstoffe entzieht. Und der vierte Teil dessen, was gesät wird, der wächst empor, trägt Frucht und Jesus sagt 100-fach, 60-fach und 30-fach. Und als Jesus diese Geschichte zu Ende erzählt hat, fragen ihn seine Jünger die alles entscheidende Frage. Jesus, warum erzählst du uns diese Geschichte? Wir folgen dir nach, weil du ein Rabbi bist, ein Lehrer, weil wir von dir Dinge über Gott lernen wollen. Wir sind nicht hier, um jetzt Ackerbauer zu werden. Warum erzählst du diese Geschichte? Was willst du uns damit sagen? Und Jesus erklärt seinen Jüngern ganz kurz, was diese Geschichte bedeutet. Und er sagt, Gott selbst ist der Sämann, der hinausgeht und beginnt zu säen. Und der Same, das ist sein Wort, das er spricht. Und Gott sät sein Wort aus auf das Ackerfeld. Und das Ackerfeld, das bist du. Du und ich, wie wir heute Morgen hier sind. Der Acker, das ist unser Herz. Und bevor wir weitergehen in diese Geschichte, lasst uns Folgendes festhalten. Auch wenn es Jesus nicht explizit hier erwähnt, aber wir sehen etwas ganz deutlich. Nämlich, dass nicht nur du und ich ein Interesse daran haben, dass durch unser Leben etwas entsteht. Ob das ein schön dekoriertes Zimmer ist, ein wunderbar gestalteter Garten oder irgendetwas anderes. Sondern Gott selbst hat ein Interesse, dass in deinem Leben Frucht entsteht, etwas aufwächst, dass Frucht hervorbringt. Gott hat einen Plan mit dir und deinem Leben. Nicht nur du hast Pläne, sondern Gott hat Pläne für dich. Gott will, dass aus dem, was du bist, aus dem, was du hast, aus deinen Gaben, aus deinen Talenten, aus deinen Fähigkeiten etwas Großartiges entsteht. Dass eine Frucht entsteht, die über dein Leben hinaus sogar Bedeutung hat. Amen. Einen Effekt auf dein Umfeld. Wenn Gott dich sieht, dann sieht er in dir einen Menschen mit Bedeutung. Wir haben das vorhin so wunderbar gehört, auch während dem Lobpreis. Du bist Gott wichtig. Nicht irgendjemand. Nicht das 532. Rad an Intercity. Links. Du bist Gott wichtig. Du bist jemand von Bedeutung. Nochmal kurz wiederholt, wenn Jesus davon redet, dass Gott seinen Samen, sein Wort ausstreut in unser Leben hinein, dann redet er von unserem Herzen. Und damit ist nicht unsere Pumpe gemeint, die den Blutkreislauf am Leben erhält, sondern wenn Jesus von unserem Herz redet, dann redet er von unseren Gefühlen, von unserem Verstand, von unserem Wollen, von unseren Motiven. Du bist damit gemeint. Das, was dich zum Ich macht, das ist dein Herz. Und er sagt, dass Gott in dein Leben hinein, das, was dich ausmacht, in dein Wesen, einfach Gefühle, Verstand, Denken, Wollen, alles, was dich ausmacht, dort will Gott hineinsprechen, sein Wort. Und wir können sehen in dieser Geschichte, die Jesus erzählt, dass dein und mein Leben, dass du und ich, dass wir sehr unterschiedlich bestrickt sein können. Dein und mein Leben kann aussehen wie ein Acker, der festgetrampelt ist. Wir dürfen jetzt, wenn Jesus redet von einem Ackerfeld, das nicht vergleichen mit dem modernen Ackerbau, den wir heute haben. Traktor fährt drüber, es ist alles irgendwie relativ rechteckig, außenrum sind ein paar befestigte Wege. Damals sah dein Acker etwas anders aus. Du hattest dein Haus in deinem Dorf, wo du gewohnt hast, und dein Ackerfeld war vielleicht um dein Haus herum oder vielleicht auch vor den Toren der Stadt noch. Aber auf jeden Fall war es so, dass es wenig befestigte Wege, schon gar keine geschotterten oder getierten Wege gab. Sondern die Menschen sind festgetrampelte Pfade gelaufen, der Weg war staubig und dreckig. Und die Menschen waren damals genauso faul wie heute und sie haben immer die kürzesten Verbindungen gesucht. Und dann konnte es vorkommen, dass zwei Leute irgendwo hingehen wollten und die sind auf diesem Weg einfach mal quer über deinen Acker gelaufen. Weil der war nicht eingezäunt und da stand auch niemand, der geschupfen hat. So in guter schwäbischer Manier, hey, geh da runter hier, das gehört mir, da läufst du mir nicht drüber. Ja, den anderen nächsten beiden kamen, die auch irgendwo hin wollten, sahen diesen Trampelpfad über diesen Acker, sind einfach mal hinterher. Und so passierte es, dass einfach auf so einem Acker immer wieder so kleine Trampelpfade entstanden. Und wenn jetzt der Bauer auf das Feld ging, um sein Saatgut auszuteilen, dann waren da einfach zwischendrin mal so verdichtete Stellen, wo eben das Saatgut liegen blieb. Und so sieht es in deinem und meinem Leben eben aus. Da gibt es manche Trampelpfade in unserem Leben, die hart sind, wo unser Herz hart geworden ist. Durch das, was wir erlebt haben, wo andere Menschen vielleicht durch dein Leben getrampelt sind, wie der Elefant durch dein Porzellanladen, wie man das so schön sieht. Wo andere Menschen dich verletzt haben, wo irgendjemand irgendwas gesagt hat, so Sätze eines Lehrers, ja, du bist sowieso nie, Mathe ist nichts für dich, oder was auch immer da ist. Wo immer Menschen etwas in dein Leben hineingesprochen haben und das hat sich verdichtet und das ist ein Teil deiner Existenz geworden und dein Herz ist an dieser Stelle hart geworden. Und du sagst, nein, so bin ich halt. Und was auch immer das ist, solche Dinge gibt es in unserem Leben. Wenn Jesus in Vers 19 sagt, dass wenn der Same, das Wort Gottes in das Leben eines Menschen fällt, wo der Mensch hart ist, dann ist das gleichbedeutend mit, dass der Mensch das Wort Gottes nicht versteht. Und das hat jetzt nichts mit Intelligenz zu tun. Das Wort Gottes aufzunehmen und zu verstehen, heißt, ihm Glauben zu schenken. Das heißt, wenn in deinem Herzen harter Boden ist und du glaubst, ich bin nichts, ich kann nichts, und Gott aber hineinspricht, du bist jemand, du kannst viel, was glaubst du? Das ist die Frage, um die es hier geht. Und das ist nur ein Beispiel jetzt, wo du kannst dir überlegen, was in deinem Herzen da entsprechend drin ist, wo du vielleicht hart bist, wo du merkst, naja, die Bibel sagt das, aber eigentlich glaube ich das nicht. Weil eigentlich sagt mein Herz mir was anderes, mein Leben etwas anderes, ich trage etwas anderes in meinem Herzen. Wir reagieren manches Mal wie der felsige Boden. Wir hören Gottes Wort. Wir lesen vielleicht die Bibel, ihr seid heute Morgen alle hier in einem Gottesdienst, die meisten freiwillig, vielleicht sind ein paar hier, weil sie müssen, weil ein Kind gesegnet worden ist, so heißt man verwandt, deswegen gehen wir nicht schwarz, das kann ja passieren. Entspann dich, für dich ist die Predigt heute Morgen nicht so bedeutend, aber für alle anderen, die freiwillig sonntagmorgens in einen Gottesdienst gehen. Wie oft sitzen wir in einem Gottesdienst, hören das Wort Gottes in einer Predigt? Oder während dem Lobpreis, wir singen Worte Gottes, wir haben gerade ein wunderschönes Lied gehört. Ich fand es genial. Worte Gottes, die ausgesprochen wurden. Aber glaubst du, dass Gott mehr für dich will? Mehr für dich will.
Amen.
Jawohl. Und dann gehst du am Montag nach Hause oder nach dem Gottesdienst nach Hause, am Montag ins Geschäft. Und dann entdeckst du viele Leute, die auch mehr von dir wollen. Und dann kommt auf einmal Druck. Und dann kommt Stress auf. Und das sind Menschen, die haben tatsächlich auch einen Anspruch an dich, wie du dich verhalten solltest. Und dann sitzt du zusammen im Büro mit vier anderen Männern. Und wenn die Tür zugeht, dann hängt dort der Playboy-Kalender. Oder da werden entsprechende Witze gemacht. Und irgendwie ist dieses Meer von Sonntag geht dann so langsam unter. Und dann meinen allen anderen Menschen, denen ihr es auch gemacht habt. Ich habe einen Freund gehabt, der alten Gemeinde, der in meiner Gemeinde in Reutlingen Kirche war, der musste immer wieder durch die Fertigungshalle laufen. Und dort ist das, ich weiß nicht, ob das normal ist, ein Fertigungshalle, aber da hing so ein entsprechender Kalender mit Frauen, die eher weniger als mehr bekleidet sind. Und er hat jedes Mal, wenn er durch diese Halle ging, den Kalender genommen und umgedreht. Fand ich sehr interessant, bis er eines Tages erwischt wurde. Und ach, du bist der, der das immer macht. Ja? Es war für ihn Ausdruck dessen, hey, irgendwo läuft da was schief. Und er hat das gedacht, wie sieht es in unserem Leben aus? Wie sieht unser Acker aus? Fällt das Wort Gottes auf einen guten Boden, das aufgeht, aber sobald die Sonne kommt, von außen Druck kommt, vertrocknet das, was wir gehört haben, es entsteht keine Frucht. Der dritte Typ reagiert wieder ganz anders. Er gibt Gott Raum in seinem Leben. Wie so jemand auf felsiger Boden, wie auch immer, genau ähnliches Prinzip. Das Wort Gottes kommt in dein Leben hinein, du nimmst es auf, aber das sind so viele andere Dinge. Da ist deine Familie, die Sorge um deine Kinder, um deinen Job, deine Hobbys, all das, was man tun muss. Und irgendwie konkurriert das, was du am Sonntagmorgen hörst, das, was du dir unter der Woche in der Bibel liest, konkurriert mit so vielen anderen Dingen. Und es ist einfach ein Teil von vielen. Und manches Mal nimmt das eine Überhand und dann kommt das andere dazu, ganz schnell von dir das, was Gott hineinsprechen möchte in unser Leben, an Bedeutung, weil da noch so viele andere Dinge sind, die uns bewegen und beschäftigen. Und dann ist da dieser vierte Boden, dieser Boden, der gut ist. Der Boden, der beschreibt, dass das Wort auf einen Boden fällt, wo es Wurzeln treiben kann, wo es aufgehen kann, wo es Frucht bringt, 30, 60, 100-fach. Das ist das, was Jesus erzählt. Und wir können jetzt, wenn wir diese Geschichte nehmen, uns unterhalten über all diese Dinge, die verhindern, dass Gottes Wort in unserem Herzen Wurzeln schlägt. Wir können den Fokus auf welche Punkte auch immer alles legen, was wir tun müssten, damit unser Ackerboden gut vorbereitet ist. Und ich glaube, das ist etwas, das ist so eine Never-Ending-Story. Da können wir unser ganzes Leben damit beschäftigen. Und deswegen möchte ich heute Morgen den Fokus auf einen anderen Punkt legen, nämlich auf diesen guten Boden. Und was eigentlich Jesus sagt in Bezug auf diesen guten Boden, was uns dadurch deutlich wird, wenn wir das lesen. Ich finde, es ist sowieso viel sinnvoller, unser Leben uns mit den positiven und guten Dingen zu beschäftigen, als sich permanent an unseren Schwierigkeiten und Herausforderungen umzudrücken. Ja, manche Menschen sind so drauf, ja, meine Schwächen und ich muss meine Schwächen verbessern und ich muss meine Schwächen zu Stärken machen und so weiter. Und was dabei passiert, ist, dass du so halblebig mit deinen Schwächen dealen kannst, aber deine Stärken vollkommen verkümmern, weil du dich nicht um sie kümmerst. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Was sagt Jesus? Was ist dieser Boden, der Frucht bringt in deinem und meinem Leben? Und was passiert hier? Denn das, was wir feststellen, ist, dass das Wort Gottes, wenn es auf einen guten Boden fällt, aufgeht und Frucht bringt. Es ist eine Aussage, die Jesus trifft, dass das Wort Gottes Frucht bringt. Und das ist etwas, das müssen wir einfach mal verinnerlichen. Das Wort Gottes hat Kraft. Denn in Wirklichkeit, wenn wir ganz ehrlich zu uns selber sind, glauben wir doch häufig etwas ganz anderes. Viele Christen haben tief in sich drinnen den Glauben, dass Frucht in meinem Leben, die Gott wachsen lassen möchte, nur dann wirklich wachsen kann, wenn ich aufhöre zu sündigen. Oder anders formuliert, als Christ glauben wir manches Mal, dass Sünde in unserem Leben dazu führt, dass Gott in meinem Leben nicht mehr wirkt. Dass er mich nicht mehr segnet. Dass sein Segen mich nicht mehr erreichen kann. Kennt ihr dieses Gefühl? Kennt ihr das, dass durch negative Dinge, die wir so tun, dass in uns dieses Gefühl aufsteigt, naja, jetzt kann Gott mich nicht mehr sehen. Wenn du das nicht kennst und wenn keiner von uns damit zu tun hat, dann frage ich mich manches Mal, warum gerade in der Zeit noch in solche Eindrücke gekommen ist. Das wollte ich trotzdem. Wir glauben das ganz tief in uns drin, dass Sünde in unserem Leben, dass wenn wir unser Leben nicht in den perfekten Willen Gottes leben, dass uns das abschneidet von dem, was Gott in unserem Leben tun möchte, von der Frucht, die Gott in unserem Leben tun möchte. Und wir haben das sogar so schön verpackt in ein kleines Sprichwort, das heißt, kleine Sünden straft der liebe Gott sofort. Große Nachbarn. Irgendwo in uns drin. Also wenn du es nicht verstanden hast, also geht es ja nicht mehr. Irgendwo in uns drin steckt genau dieser Punkt. Sünde hat in meinem Leben eine direkte Auswirkung auf den Segen Gottes. Nämlich der Segen Gottes kann nicht mehr reinkommen, sondern etwas Negatives kommt hier rein. Und der Klassiker schlechthin, den ich in christlichen Kreisen immer wieder erlebe, ist, wenn Menschen krank sind, dass früher oder später jemand kommt und sagt, naja, da muss wohl irgendwo auch was in deinem Leben falsch sein. Irgendwo in deinem Leben muss da irgendwas laufen, was nicht so ganz in Ordnung ist. Und das ist eine Geschichte, die ist nicht neu. Und das ist nicht entstanden durch eine neokarismatische Aufbruch-Erweckung, die gesagt hat, ein Christ darf nur gesund sein. Sondern das sehen wir schon im Buch Hiob. Hiob hat Leiden erlebt und seine Freunde kommen zu ihm und sagen, naja, irgendwo hast du ja auch gesündigt. Und das ist ja die Strafe Gottes dafür. Was für ein Blödsinn. Obwohl wir wissen, dass es Viren und Bakterien gibt, unser Körper ein Immunsystem besitzt, haben manche Christen nichts Besseres zu tun, als jeden Krankheit auf Sünde zu schieben. Wie viele Christen wissen genau, was Jesus von ihnen will, aber laufen mit Schuldkomplexen durch die Gegend, weil sie ein schlechtes Gewissen haben, weil sie diesen Maßstab nicht erreichen können, von dem sie überzeugt sind, was Jesus von ihnen will. 500 Jahre nach Martin Luther, der gesagt hat, dass Gott aus Gnade deine Sünde vergibt, haben wir immer noch das Bewusstsein, wenn wir uns falsch verhalten haben, wenn wir etwas getan haben, von dem wir wissen, dass es eigentlich nicht gut ist, von dem wir wissen, dass wir es besser nicht tun sollen, dass wir es selber gut machen müssen, anstatt zu dem zu gehen, der alles gut macht. Und im Hebräerbrief heißt es, dass wir zu Christus kommen können, voller Zuversicht, zum Thron Gottes. Dass wir durch Christus voller Zuversicht zum Thron Gottes kommen können. Nicht, weil wir im Vorfeld lieb und artig waren. Gott ist nicht der Nikolaus. Warst du lieb und artig, dann gibt es Geschenke. Ansonsten gibt es die Route. Wir haben das so sehr verändert. Es gibt so viele Dinge in unserer Gesellschaft, wo das aufbaut. Wenn du gut bist, kriegst du eine gute Note. Wenn du schlecht bist, kriegst du eine schlechte Note. Ja, wenn du Leistung kriegst, kriegst du in deinem Geschäft einen Boni. Wenn du keine Leistung bringst, dann nicht. Wenn du dies machst, dann kommt da. Wir sind so auf dieses Prinzip Leistung getrimmt und wir übernehmen das in unserem Glauben. Glauben, Gott kann uns nur segnen, wenn unsere Leistung stimmt, wenn wir sündlos leben oder wenn wir wenigstens weniger sündigen. Wisst ihr was? Abraham. Vielleicht kennst du diese Geschichte. Abraham und Sarah kamen in das Königreich von Abimelech. Und Abraham bekommt Angst, weil seine Frau, eine schöne Frau, hoffentlich eine gute Einstellung, wenn du so überzeugt bist, dass deine Frau so schön ist, dass sie irgendjemand wegnehmen möchte. Abraham hat aber Todesangst bekommen, weil er dachte, wenn jetzt der König meine Frau sieht und sie nehmen will, wird er mich umbringen. Deswegen umgehe ich dieses Problem, indem ich einfach sage, Sarah ist nicht meine Frau, sondern meine Schwester. Das ist doch richtig stark. Nein, das ist nicht meine Frau, sondern meine Schwester. Und was passiert? Abimelech sieht Sarah und tatsächlich will er sie zur Frau nehmen, weil er denkt, es ist Abrahams Schwester. Und was passiert dann? Abimelech wird krank. Und er fragt sich, woher kommt diese Krankheit? Und Gott sagt zu ihm, diese Krankheit kommt daher, weil du die Frau von Abraham genommen hast. Sie gehört nicht dir, sie gehört Abraham. Deswegen gibt diese Frau Sarah wieder zurück an Abraham, denn es ist seine Frau. Und dann wird Abraham für dich beten und du wirst gesund werden. Geliebt mich schlecht, das wer ist derjenige, der hier keinen Fehler gemacht hat? Abimelech. Und wer soll dafür beten, dass Abimelech gesund wird? Der, der den Fehler gemacht hat, Abraham. Wisst ihr, was wir lernen dürfen? Egal, was du tust in deinem Leben, die Sünde in deinem Leben kann nicht verhindern, dass Gott dich gebraucht und durch dich hindurchbringt. Und wenn er einen Beruf in dein Leben hineinlegt, dann wird Sünde diesen Beruf niemals blockieren können. Und egal, was du am Samstagabend oder am Sonntagmorgen getan hast, wenn du eine Berufung für den Notfall hast, dann ist es nicht dein Job, dass es funktioniert, sondern es ist die Gnade Gottes, die durch dich wirken will, in der Liebe, dass durch dein Leben Frucht entsteht. Und die Sünde kann das nicht verhindern. Die Sünde, Gottes Wille, Gottes Absicht ist nicht blockiert von Sünde. Der Einzige, der blockiert wird von Sünde, bin ich selbst. Dass ich denke, ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt. Hartherzigkeit, Menschenfurcht, falscher Umgang mit Geld, Sorgen und Nöte, das scheinen für Jesus in diesem Gleichnis wichtige Faktoren zu sein, aber er sagt nicht, die Sünde macht deinen Acker kaputt. Ein anderer Punkt, der genauso spannend ist, keiner von uns glaubt, dass er perfekt sein muss. Aber trotzdem denken wir, dass unser Christsein darin besteht, uns an Regeln zu halten. Nachfolgen, Jesus nachzufolgen, heißt, die richtigen Dinge zu tun. So gehen wir doch häufig um. Ich habe diese Tage ein sehr interessantes Gespräch gehabt mit einem sehr, sehr lieben Menschen, der einen Lebensstil hat, der unseren frommen Vorstellungen eigentlich zuwiderläuft. Und ich habe so sehr mit mir gekämpft. Was soll ich dieser Person jetzt sagen? Ich kann eine Linie ziehen und sagen, hey, das ist der Maßstab Gottes. Und wenn du den nicht erfüllst, hast du eigentlich Gott. Dann kannst du alles Mögliche, du bist herzlich willkommen, in den Gottesdienst zu kommen. Du darfst auch gerne dein Geld geben, weil es braucht. Aber bitteschön, alles andere darfst du nicht tun in der Gemeinde. Ich habe so sehr gekämpft damit. Wie finde ich jetzt hier den entscheidenden Punkt? Sollen wir die Maßstäbe Gottes korrumpieren? Sollen wir sagen, hey, ist doch alles egal, wir können tun, was wir wollen? Nein. Die Bibel sagt, so geht das nicht. Aber die Bibel sagt uns sehr deutlich, dass es nicht darum geht, dass wir Regeln einhalten und erfüllen. Und ich habe mit dieser Person gesprochen. Und mir war wichtig, ihr Herz zu spüren. Ich habe den Schmerz dieser Person gespürt. Wir haben gemeinsam uns auf den Weg gemacht und haben versucht, eine Lösung zu finden, wie wir jetzt damit umgehen können. Und ich muss sagen, ich bin so stolz auf diese Person, die trotz schwieriger Umstände ein Leben, das sie sich so nicht unbedingt ausgesucht hat, aber das nun halt einfach so ist, sagt, und ich will an Jesus dranbleiben. Und ich möchte diesen Weg gehen. Und ich möchte das Beste mit meinem Herrn gemeinsam hier erleben. Auch wenn das jetzt so eine Entscheidung ist, die da gefallen ist und getroffen wurde, ja, ich will, dass Jesus in meinem Leben wirkt. Und ich will ein Segen sein für andere Menschen. Und ich sehe eben, wenn ich in dieses Gleichnis hineinschaue, dass es Gott nicht davon abhält, dass er diese Person gebrauchen wird. Und wer bin ich, dass ich so einer Person sage, dass man auch, du darfst alles Mögliche tun, aber du darfst nicht mehr hier mitarbeiten oder irgendetwas. Ja, wir gehen miteinander einen Weg. Und es braucht diese Schritte zu sagen, okay, da muss Klarheit hineinkommen. Man muss es vermitteln, auch anderen gegenüber. Man muss Positionen beziehen und man muss auch die Dinge, die nicht gut laufen, nicht gut nennen dürfen. Wir nennen Sünde nicht, das ist schon in Ordnung. Aber wir müssen einen Weg finden, wie wir damit umgehen können. Denn die Gemeinde Gottes ist voll von Sündern, oder? Von Menschen, die sich nicht an die Regeln halten. Das Dumme ist halt, manche sieht man und manche sieht man nicht. Die, die man nicht sieht, die sind in Ordnung. Nein, so ist es nicht. Das ist Heuchelei. Das ist etwas, eine Krankheit, die in Gemeinden passiert manches Mal. Und da ist es mir lieber, ich bin mit Menschen unterwegs, die sich nicht perfekt an alle Regeln halten, aber ihr Herz bei Jesus haben. Denn darum geht es. Und Paulus schreibt das im Galaterbrief an eine Gemeinde, die begonnen hat, Regeln aufzustellen. Das sind Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und jetzt kommen Regeln und man sagt, ja, Moment, wenn du ein richtiger, echter Christ sein willst, wenn du Jesus von Herzen nachfolgen willst, dann solltest du dich auch beschneiden lassen. Dann solltest du den Sabbat halten. Dann solltest du gucken, dass dein Rock auch über den Knöchel geht. Dann solltest du gucken, dass auch im Lobpreis das Ganze nicht zu laut ist. Dann solltest du gucken, dass du auch einigermaßen anständig angezogen bist. Dann solltest du gucken, dass in deinem Leben und all das, was sichtbar ist, und all, merkt ihr, welche Regeln wir alles so aufstellen? Wie viele Gemeinden haben sich gespalten, weil die eine grüne und die andere lila freuen wollte? Weil der Herr gesprochen. Ihr Lieben, es geht nicht darum, dass wir Regeln einhalten, sondern Paulus schreibt in Galater, wichtiger als den Sabbat zu heiligen, ist, dass Christus in dir Gestalt gewinnt.
Amen.
Spiegelt sich Jesus in deinem Leben wieder? Das ist die Frage, um die es geht. Als Christen halten wir uns nicht an Regeln, sondern wir halten uns an Jesus Christus. Das ist das, worum es geht. Und wenn wir die Geschichten auf großen Erweckungsbewegungen lesen, dann stellen wir fest, dass diesen Erweckungsbewegungen Zeiten vorausgegangen sind, in aller Regel, wo Menschen, Christen, Gemeinden sich zusammengeschlossen haben und begonnen haben, von Herzen zu beten und Gottes Angesicht zu suchen. Und dann kam Erweckung. Und wisst ihr, was wir machen? Ja, jetzt müssen wir einfach nur beten und dann kommt die Erweckung. Das ist Regel. Aber so funktioniert das nicht. Das Reich Gottes funktioniert anders. Und das, worum es geht, ist, dass dort Menschen waren, die ihr Herz bei Jesus hatten. Und deswegen kamen sie zusammen zum Gebet. Nicht, weil sie Erweckung wollten. Sie haben ihr Herz dort hingelegt und er hat gehandelt und gebetet. gewirkt und hat in ihrem Leben Frucht bewirkt. Darum, dass Frucht wächst, passiert nicht, weil wir ohne Sünde sind oder weil wir alle Regeln einhalten. Paulus schreibt, ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen, aber das Wachstum kommt von Gott. Wir können Wachstum untersuchen. Es gibt Faktoren, die Wachstum begünstigen, egal wo wir hinschauen. In der Wirtschaft ist das unglaublich toll zu beobachten. Es gibt Wachstumsfaktoren. Das wird dann untersucht und studiert und all diese Dinge. Aber letzten Endes ist Wachstum immer auch ein Geschenk. Wachstum etwas, was auf eine Art und Weise passiert, die wir nicht in der Hand haben. Wachstum ist etwas, das wir nicht erzwingen können. Dein Gras im Garten wächst nicht schneller, wenn du daran ziehst. Wir können ein günstiges Umfeld schaffen, ja. Aber auch ein günstiges Umfeld heißt nicht, dass Wachstum garantiert ist. Wachstum kommt von Gott. Und das ist das, was Jesus hier sagt. Und wenn wir möchten, dass sein Reich hier in dieser Region wächst, dass Menschen in Albershausen, in Göppingen, in Eislingen, in wo auch immer du herkommst, zum Glauben an Jesus Christus finden, dann gibt es keine Regeln, die du einhalten musst, keine 5 Schritte, die du tun musst, damit es geschieht, sondern Wachstum kommt von Gott. Und das, was wir tun müssen, ist ihm den Raum zu geben, dass sein Wort in unserem Leben auf einen guten Boden fallen kann. Und dann wird Wachstum geschehen, 30, 60, 100-fältig. Und deswegen, das, was Jesus hier sagt, dein Job ist es, dich zu öffnen und bereit zu sein, Gott einzuladen, dass sein Wort in deinem Leben auf einen guten Boden fallen kann. Natürlich können wir jetzt gucken, wo sind wir hartherzig, wo verschließen wir uns anderen Menschen gegenüber, wo haben wir Menschenfurcht, wo nehmen wir das Wort Gottes am Sonntag ernst, aber Montag nicht mehr ganz so, weil wir nicht wollen, was die anderen über uns denken. Das sind alles Dinge, die mit dazugehören, die es begünstigen. Aber, das ist der zweite Punkt, finde ich super interessant, was Jesus über die Frucht sagt. Er sagt, diese Frucht kommt und sie wächst, sie geht auf, 100-fältig, 60, 30-fältig, wird dort Frucht entstehen. Wann bist du das letzte Mal an einem Weizenfeld vorbeigelaufen, hast du eine Ähre gepflückt und gezählt für Körner gewesen?
Noch nie.
Noch nie. Haben wir hier einen Landwirt? Wer von euch weiß, wie viele Körner an einem Weizen an einer Weizenähre so dran sind? 25 bis 40 Stück. Nach modernem Ackerbau, mit den modernen Saaten, das wir heute haben. Wenn du Roggen säst, dann ist es ein bisschen mehr. Dann ist es bis 60-fach. Was heißt das, wenn Jesus sagt, dass es Frucht bringt, 160, 30-fältig? War für mich das spannendste Teil, als ich dieses Gleichnis gelesen habe. Das heißt nichts anderes, als dass die Frucht, die Gott in deinem Leben hervorbringt, so viel mehr ist als all das, was du in irgendeiner natürlichen Art und Weise in deinem Leben hervorbringen kannst. Gott möchte, dass in deinem Leben Frucht entsteht. Eine Frucht wächst, die du selbst bei größter Anstrengung aus eigenen Mitteln niemals erreichen könntest. Und jetzt lass uns mal ganz praktisch werden. Was ist Frucht in unserem Leben? Haus, Auto, Karriere, Gesundheit, Familie, Urlaub, Spaß. Sind wir doch mal ehrlich, das ist doch das, was um uns herum alles da ist. Und was wir uns auch wünschen, dass in unserem Leben entsteht, was vorhanden sein soll. Das ist doch irgendwie das, wonach wir uns ausstrecken. Dahinter stehen natürlich noch viel mehr Dinge. Es geht uns nicht um den Dreier BMW, weil der andere hat einen Fünfer oder ein Audi oder fühlt sich damit genauso toll. Also das heißt nicht das Auto an sich bringt mir etwas, sondern dieses Auto, dieser Gegenstand, das Haus, die Familie, der Urlaub, es bewirkt etwas anderes in mir. Nämlich, es gibt mir Bedeutung. Es gibt mir Sicherheit. Es gibt mir Frieden oder Zufriedenheit. Wenn du in deinem Leben erlebst, dass dein Chef kommt und sagt, hey, du bist so ein wunderbarer Mitarbeiter, du bekommst jetzt eine Gehaltserhöhung. Signifikant. Nicht nur 50 Euro mehr, sondern 500 Euro mehr. Was denkt ihr, wie lange hält sowas an? Untersuchungen zeigen, dass du als Chef deine Mitarbeiter motivieren kannst durch eine signifikante Gehaltserhöhung für exakt 3 Monate. Danach ist der Effekt verflogen. Deswegen sind viele Firmen auch mittlerweile dazu übergegangen, nicht nur durch Geld zu motivieren, sondern auch durch ein gutes Arbeitsumfeld. Weil sie wissen, es geht nicht nur um Geld, es geht nicht nur um Karriere, es geht nicht nur um den Audi, um den BMW, um den Mercedes, um was auch immer. Es geht nicht um das schöne große Haus und es geht nicht um die tollen Kinder, die du hast. Sondern also dahinter steht etwas, wonach du dich sehnst. Nach Bedeutung, nach Sicherheit, nach Frieden. Vielleicht musst du deinen Job viel arbeiten, hast vielleicht Druck, was auch immer. Vielleicht kämpfst du mit dir selber und bist am Überlegen, was du als nächstes tun sollst, was du machen willst. Du willst was verändern, ja. Was auch immer dein Alltag bestimmt, wir alle sehen uns nach diesen Dingen. Nach Bedeutung, nach Sicherheit, danach irgendwie einen Einfluss zu haben, Menschen um uns herum zu haben, Beziehungen zu haben, wo wir Frieden haben. Wir reden ganz häufig, gerade auch in christlichen Kreisen, von materiellen Dingen als Bedürfnisbefriedigung. Aber was heißt denn Befriedigung? Da steckt drin, was wir damit suchen. Wir wollen, dass Frieden in unser Leben hineinkommt. Gehen wir zurück auf das, was Jesus hier sagt. Gott möchte, dass in deinem Leben Frucht wächst. Eine Frucht, nach der du dich sehnst. Frieden, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Selbstbeherrschung, Disziplin. Diese Dinge will, dass Gott in deinem Leben wächst. Und zwar auf eine Art und Weise, die viel stärker ist, als jeder Dreierling das jemals erreichen könnte. Dieses tiefe Gefühl von Zufriedenheit, all deinen Mangel möchte Gott ausfüllen. Wie tut er es? Indem er sein Wort spricht in dein Leben hinein. Wir dürfen unser Herz immer wieder prüfen, unsere Sehnsüchte, schauen, ob unser Boden hart ist, steinig ist, wo Dinge in unserem Leben sind, die diese Frucht blockieren. Aber wichtiger als der Umstand, dass unser Boden gut ist, ist der Umstand, wie viel Wort Gottes wir in unser Leben hineinlassen. Denn das bestimmt deine Frucht. Jesus sagt an anderer Stelle, wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten. Deswegen, in diesem Gleichnis sagt Jesus nichts anderes als, geb dem Wort Gottes Raum in deinem Leben. Denn es wird Frucht bringen. Es wird in deinem Leben Dinge bewirken, wonach du dich gesehnt hast. In einem größeren Maß, als du dir es jemals erträumt hast. In einem größeren Maß, als es menschlich möglich wäre. In einem größeren Maß, als du das jemals selbst produzieren könntest. Du sehnst dich nach Frieden. Pass mal auf, ich will dir Frieden geben. Einen Frieden, der auch dann noch trägt, wenn alles andere um dich zusammenbricht. Gott möchte dich nicht segnen, dass in deinem Leben alles gut läuft. Sondern er möchte dir einen Frieden geben, der unabhängig ist von Umständen. Er möchte dir das Gefühl von Geliebtsein schenken, unabhängig davon, ob dein Partner gerade fremdgegangen ist oder dich verlässt. Sondern dass du bei ihm Geborgenheit erlebst und Sicherheit und Annahme und Schutz, das weit über ein menschliches Maß hinausgeht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir in unserem Leben Jesus Raum geben, dass wir uns Zeit nehmen, dass sein Wort auf unser Ackerboden fallen kann. Und wenn vieles kaputt ist und wenn vieles durcheinander ist und wenn wir ein hartes Herz haben, das ist nicht so schlimm, wenn wir nur reichlich Wort Gottes aufnehmen, denn das Wenige, was fällt, bewirkt mehr, als wir sonst jemals aus uns heraus tun können. Und das ist meine Ermutigung für uns heute Morgen, dass wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Dass wir zu Gott gehen und sagen, Herr, sprich dein Wort in mein Leben. Dass wir das, was heute Morgen gesprochen wurde, aufnehmen, annehmen für uns. Du bist wichtig, unabhängig von dem, dass du alles richtig tust. Du bist mehr als die Summe deiner Erfolge in deinem Geschäft. Du bist mehr als die Summe des Geldes, was auf deinem Konto eingeht. Du bist mehr als die Größe deines Hauses. Du bist mehr als die Leistung deiner Kinder. Das ist ja auch so eine Sache, hey, mein Kind ist erst 9 Monate und kann schon laufen. Wie schön für dich. Bringt dich das irgendwie weiter? Bringt dir das auf Dauer etwas? Hey, wenn dein Kind 16 ist, wirst du vielleicht froh, wenn es nicht so viel laufen wird. Ihr versteht, was ich meine. Gott möchte in deinem Leben etwas bewirken. Eine Frucht an Frieden und Zufriedenheit. An Wohlbefinden. An all dem, wonach du dich sehnst in deinem Leben, die so viel mehr ist als das, was du dir jemals erkaufen könntest oder leisten könntest und durch Beziehungen, durch andere von mit anderen Menschen jemals bekommen könntest. Er möchte sein Wort in dein Leben hineingeben. und dein sein Wort aussprechen. Du bist geliebt. Du bist angenommen. Du bist gewollt. Du bist wertgeschätzt. Du hast Bedeutung. Und das sind Dinge, die in unserem Leben etwas wachsen lassen. Was Schöneres für mich als das schönste Blumenfeld. Ich weiß nicht, was du als schön findest. Stell dir das Schönste vor, was du kennst, dann überleg dir, und Gott hat noch mehr für dich. So sieht er dein Herzen. Und ich lade dich ein, heute Morgen diesem Wort Gottes Glauben zu schenken und zu vertrauen. Und ich sage es nicht, weil ich Pastor bin und mich mit Jürgen abgesprochen habe und wir beide diese Sehnsucht haben, dass Gottesdienste gut besucht sind. Ich sage es trotzdem, komm in den Gottesdienst, denn dort wird Wort Gottes verkündigt. In den Liedern, die wir singen, in der Predigt, durch die Gebete, die gesprochen werden. Und Paulus schreibt in den Römer, dass der Glaube aus dem Wort Gottes kommt, der aus der Predigt kommt, die Predigt aus dem Wort Gottes. Ein Gottesdienst erbaut deinen Glauben. Du kannst auch Sonntagmorgen spazieren gehen, bei dem Wetter ist gar kein Thema. Radfahren, wenn du morgen vorbeigefahren mit dem Fahrrad hergefahren, an einigen Rennrad fahren, das macht Spaß, keine Frage. Aber wenn du am Sonntagabend zu Hause bist, dann wird dir der Gottesdienst und das Wort Gottes, das du gehört hast, eine Frucht wachsen lassen, die du nicht erleben kannst, egal was du sonst getan hättest. Es gibt nichts, was der Gemeinde vergleichbar wäre, wo du sein kannst. Weil hier wird der Glaube erbaut, das Wort Gottes ausgeteilt. Deswegen lass uns auch darauf achten und schauen, dass wir diese Gemeinschaft haben, auch in kleinen Gruppen, in Hauskreisen, wo wir uns zusammentun, das Wort Gottes in unser Leben hineinfällt. Und dann wirst du sehen, wie Frucht entsteht und dein Leben sich verändert.
Amen. Amen.